SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon, Heini Vogler. Hinterm Stubenofen, im Freien, im Café oder in der Eisenbahn, kein Ort, wo Schriftstellerinnen nicht arbeiten. Wie war das eigentlich früher? Was sagt uns die Kulturgeschichte dazu? Und wie ist es heute? Am heutigen Tag der Arbeit gehen wir hier in Reflexe auf Spurensuche. Und zwar nach den Entstehungsorten von Literatur berühmter Dichter und Autorinnen. Wir machen dies mit Severin Perik. Er ist sozusagen unser Guide. Severin Perik ist Germanist, freier Publizist und Dozent. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Am Schreibtisch großer Dichter und Denkerinnen – Eine Geschichte literarischer Arbeitsorte«. Warum hat Sie dieses Thema der Schreibstätten interessiert, Severin Perik?
Also ich habe mich immer gewundert, dass man sich solche Autorenbilder gerne ansieht. Und auf diesen Autorenbildern hat man natürlich zunächst einmal den großen Kopf einer Autorin oder eines Autors, aber dahinter ganz unscheinbar zum Teil angedeutet Schreibsituation, also ein Pult, irgendwelche Bücherborde, und je nachdem wird dieser Ort sogar leer, also ohne Autorin, ohne Autor inszeniert. Und ich habe mich immer gefragt, weshalb machen wir das eigentlich? Weshalb sind wir so neugierig auf diese Fotos und weshalb sind wir auch so neugierig in Dichterzimmer, Dichterinnenzimmer hineinzusehen, sobald sie als Museen zugänglich sind?
Man könnte aber doch sagen, es spielt keine Rolle, an welchem Arbeitsort ein Text entsteht. Hauptsache ist doch, dass wir am Ende einen gelungenen Text lesen können. Was verrät denn sonst noch eigentlich ganz allgemein der Arbeitsort eines Autors, einer Autorin über Sie?
Das habe ich zuerst eben auch gedacht, dass das gar nicht so wichtig ist, und habe dann aber festgestellt, und das kann eigentlich jeder von uns feststellen, wenn er Tagebücher, Briefe liest aus der Literaturgeschichte, dass dort immer wieder geklagt wird oder auch begeistert berichtet wird, was einem da in seinem Arbeitsraum, in seiner Arbeitsörtlichkeit widerfahren ist.
Wir möchten uns einen ersten Text anhören. Dieses Buch, das Sie geschrieben haben, Severin Perik, ist voll von Belegstellen. Es ist ein hochinteressantes Buch der funkelnden Sterne da. Ruth Berlau ist eine der Geliebten der vielen von Bertolt Brecht. Sie hat 1958 ein Gedicht geschrieben. Das ist wirklich ein Gedicht, ein schönes, ein zweistrophiges, sehr eingängig. Es hat zum Inhalt, was denn die Wünsche des Meisters bezüglich seines Arbeitsambiente sind. Es liest Andreas Müller-Crepon.
Was er brauchte: viele Tische, Schreibmaschine, Leselampe, Licht, schönes Schreibmaschinenpapier, Scheren zum Bilder ausschneiden, Klebstoff zum Montieren. Was er noch brauchte: Schüler, begabte Schauspieler, Komponisten, Gespräche, Wissenschaftler, Kriminalromane, seine Ruhe.
Also da haben wir eine ganze Auslegeordnung. Es scheint ja zunächst, dass es um die Utensilien geht, also die Ausstaffierung. Aber die Pointe ist noch ganz hübsch. Also der Ort muss viel können. Was spricht Sie besonders an diesem Gedicht?
Ja, er muss in der Tat drei Dinge eigentlich können. Er muss einerseits praktikabel sein für das Schreiben. Er muss also all die notwendigen Utensilien bereitstellen. Sie müssen in Griffnähe sein, in Lesenähe sein. Und daneben ist aber auch ein Arbeitsort, so wie wir ihn zumindest seit dem 19. Jahrhundert verstehen, also ein Arbeitszimmer, auch ein Begegnungsort. Also man lädt dort wichtige Personen ein, liest ihnen vor, testet gewisse Dinge. Bei Bert Brecht ist das natürlich klar. Dort kommt die Dramaturgie und die Schauspielenden kommen dort zusammen, um sich gewisse Texte anzuhören, Sprechproben etc. Und als letztes natürlich, ein Ort muss neben all diesen Dingen auch etwas wie das, was es braucht. Das ist manchmal schwierig zu sagen. Ja. Es muss vielleicht eine Konzentration gewährleisten.
Ich stelle mir diesen Arbeitsort, also dieses Büro von Brecht, um es etwas salopp zu sagen, so ausstaffiert mit ganz wenigen eben Möbeln und das so im Bauhausstil, also ganz modern, karg ein bisschen, nicht? So wie auch der Brecht aussah mit seiner Arbeitskleidung. Ja. Es gibt aber andere Autoren, die dann das Gegenteil machen, nämlich die haben ein Arbeitszimmer, das vollgestopft ist mit allerlei möglichem Krimskrams und dergleichen. Wie ist das?
Man muss vielleicht noch fairerweise sagen, dass Ruth Berlau in diesem Gedicht diesen Brechtschen Arbeitsraum etwas idealisiert. Es fehlen da viele Dinge. Es fehlen die doch etwas heute spießig anmutenden Ohrensessel. Die Bibliothek taucht im größeren Stil nicht auf. Die Fenster, Küchengerüche, die für diese Wohnung auch eine Rolle gespielt haben. Und man merkt, es geht ja auch darum, einen Arbeitsort so ein bisschen zu stilisieren als Arbeitsfabrik, als Schreibfabrik. Und
zugestopft ist aber dieser Brechtsche Schreibort nicht, das würde ich
nicht
sagen.
Nein, das ist in der Tat so. Das würde auch nicht zu seinem, ich sage mal in Anführungszeichen, proletarisch gedachten Schreiben nicht passen, sondern es ist eigentlich eher dort, wo viele Fetische, wo viele Dinge da sein müssen, die einen, sei es materialmäßig, sei es psychologisch, zum Schreiben anhalten. Dort überfüllt sich eigentlich sehr schnell ein Raum, auch archivalisch natürlich, weil man kann es am Papierkorb sehen, je mehr dort verworfen wird, desto größer wächst die Papiermenge. Und diese Papiermenge kann auf den Boden wachsen, über den Schreibtisch sich ausdehnen oder, wenn man an Siorans Arbeitszimmer denkt, letztlich auch das Bücherbord erfassen, dass dort Zettel und Bücher in einem wilden Wirrwarr auftauchen.
In diese Richtung, nämlich dass das Arbeitszimmer wie ein Fundus von einem Theater vielleicht eher ausschaut, das kann man sehen bei Gustave Flaubert und zwei Brüder, nämlich die berühmten Brüder Edmond und Jules Goncourt, berichten darüber, die haben ihn offenbar besucht. Wie war der Kontext da?
Ja, sie kannten sich also von Paris her natürlich. Das waren sozusagen drei wichtige Vertreter der französischen Literatur, des realistischen Romans. Und sie haben auch freundschaftlichen Kontakt gehabt. Und man muss vielleicht noch beifügen, die Goncourts, die haben eigentlich ein ausführliches Tagebuch geführt, um gerade auch Einblicke zu nehmen in private Gemächer, in private Arbeitszimmer von anderen Mitautoren.
Dann hören wir uns an, wie es bei Gustave Flaubert immer gemäß Edmond Gilles Goncourt ausgeschaut hat in seinem Arbeitszimmer.
In der Mitte des Zimmers, bei einem Tisch, auf dem eine Kassette aus Indien mit farbigen Zeichnungen und darauf ein vergoldetes Buddha-Idol stehen, ist der Arbeitstisch. Ein großer, runder Tisch mit grüner Decke. Die Tinte holt sich der Schreibende aus einem Tintenfass, das eine Kröte darstellt. Lustige, altmodische und ein wenig orientalisch wirkende Vorhänge mit großen roten Blumen hängen an den Türen und Fenstern. Und hier und da, auf dem Kamin, auf den Tischen, in den Fächern der Bücherregale, an Armen baumelnd oder an der Wand hängend, orientalischer Plunder. Amulette mit grüner Patina aus Ägypten, Pfeile, Waffen, Musikinstrumente, Holzbänke, auf denen die Stämme Afrikas zu schlafen, ihr Fleisch zu schneiden und zu sitzen pflegen, Kupferplatten, Glasperlenhalsbänder und zwei Mumienfüße, die er den Grotten von Samun entrissen hat und mitten zwischen die Broschüren ihre florentinische Bronze und das erstarrte Leben ihrer Muskeln bringen. Dieses Interieur ist ganz der Mann, sein Geschmack und sein Talent. Seine eigentliche Leidenschaft gilt dem plump Orientalischen. Seiner Künstlernatur liegt ein Barbar zugrunde.
Also die gehen recht hart ins Gericht, da die Brüder Goncourt eigentlich mit Flaubert. Also sie werfen ihm da vor, er sei ein Barbar. Wie muss man das lesen? Das kann man nicht zum Nennwert nehmen wahrscheinlich.
Sicher nicht. Und es kommt natürlich auch noch dazu, dass der Salon in der Zeit, den 1860er Jahren, eigentlich ja eher auf ein ästhetisches Ideal ausgerichtet war. Und was Sie nun hier aufzählen, sind ja mehr oder weniger Nippsachen, orientalische Reiseandenken. Und Sie können damit natürlich sagen, er widerspricht auch diesem Stilideal eines schönen Arbeitssalons und werten das natürlich dann, das kann nur ein Barbar sein, der sich da dieser Mode entzieht und etwas Eigenes, Eigenartiges aufbaut.
Die Gegenfigur wäre ja das völlig leere Arbeitszimmer. Gab es das auch schon früh oder wie ist das?
Ja, eigentlich war das fast die früheste Form, weil wenn man so an zumindest Bilder, Darstellungen denkt des Hieronymus, dieses heiligen Gelehrten in seiner Schreibstube, so merkt man, dass dort in der Renaissance zumindest das Ideal war, dass das ein eher einfacher, fast eremitischer Holztisch oder Steintisch ist. Und in diesem mönchischen Raum gibt es dann eben auch sehr wenig Arbeitsutensilien oder ablenkende Dinge, eher symbolische Dinge, die wichtig waren für seine sozusagen Deklaration als Heiliger, aber nicht eigentlich ein überbordendes Büchergestell oder solche Dinge.
Gehen wir noch einen Schritt zurück, weiter zurück in die Vergangenheit, nämlich in die Antike. Wie war es dort? Man hat den Eindruck, dass dort eher nicht in einem geschlossenen Raum geschrieben wurde, aber wie war das genau?
Mir ist das natürlich auch aufgefallen, dass man da plötzlich keine richtigen Darstellungen hat, sei es skulptural oder bildlich, von Autoren, die schreiben. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass das auch ein anderes Schreiben gewesen ist, als wir uns vorstellen, nämlich ein diktierendes Schreiben, ein, wenn man so will, soziales Schreiben. Man braucht immer jemanden, den man diktieren konnte, denn das selber Schreiben und Konzipieren von Werken war äußerst schwierig, weil man musste ja quasi auf der Schoß schreiben, auf eine Rolle. Und das hat sehr viel Energie beansprucht, auch sehr viel Technik bedeutet. Es geht nicht alle Autoren in der Antike können selber schreiben.
Aber dann hatten sie einen Schreiber vielleicht.
Ja. Dann hatten sie einen Schreiber, ja. Der konnte mehr oder weniger gut sein, je nachdem, was man zahlen konnte, ein Schnellschreiber. Aber es gibt auch Klagen darüber, dass diese Schreiber ganz schwer von Verstand seien und sich immer wieder im Diktat sozusagen verschrieben haben, was natürlich sehr ärgerlich war für Literaturproduzenten.
War denn das ein Ideal, dass man unter Gottes freier Natur da und dem Himmel schreibt und dann auch entsprechend inspiriert wird?
Ja, man hat dann dieses Fehlen eigentlich eines richtigen für sich privaten Arbeitsraumes, der übrigens auch im antiken Haus mit modularen Wänden und verschiedenen Möbeln, die immer wieder verschoben worden sind, Funktionen, die den Räumen zugeordnet worden sind und gewechselt haben, hat man natürlich dieses Schreiben idealisiert, dieses diktierende Schreiben, indem man gesagt hat, eigentlich entsteht doch so ein diktierendes Schreiben am besten, wenn man in idyllische Örtlichkeiten kommt. Das ist allerdings eine Stilisierung, wie sie übrigens weit, weit in die Antike zurückgeht. Auch man könnte Moses als Beispiel nehmen. Man geht auf Höhenpunkte, um in sozusagen ins göttliche Diktat genommen zu werden. Aber in der Realität ist das natürlich eher nicht so gewesen.
Es gibt eine interessante Quelle aus der Antike, einen Zeugen, Quintilian, der bekannte Rhetoriker, so um 60, 70 nach Christus. Der plädierte dafür, dass man im öffentlichen Raum schreibt. Weswegen?
Also er sieht da ein rhetorisches Problem, nämlich, dass eigentlich die Konzentration bei idealen Örtlichkeiten verloren geht. Also wenn man im Wald, auf der Wiese, unter der Platane in schönster Natur schreibt, so wird man abgelenkt, so sieht man andere Dinge, die einen von der Arbeit wegbringen. Und er plädiert eigentlich für eine Konzentration auf diese schriftstellerische Arbeit, auf dieses Projekt, indem man zum Beispiel übt, im größten Gedränge, im größten Lärm, weiter sich zu konzentrieren auf das Eigentliche.
Wir hören uns diesen Text an von Quintilian um 60 nach Christus.
Dennoch aber sollte man deshalb nicht gleich auf solche hören, die Haine und Wälder fürs Studium am passendsten fänden, weil der herrliche freie Himmel und die schöne Landschaft das Gemüt erheben und den Flug des Geistes aufs Glücklichste bereichern. Denn gerade das, was solchen Genuss bereitet, muss ja von der Beschäftigung mit der geplanten Arbeit wieder ablenken. Deshalb darf man das Schreibzeug auch nicht gleich bei jedem störenden Geräusch hinwerfen und den Tag als verloren beklagen, sondern man muss gegen die Störungen ankämpfen, sich geradezu darin üben, dass die innere Sammlung alle Hindernisse überwinde. Wenn du dich mit der ganzen Kraft deines Geistes allein auf die Aufgabe konzentrierst, wird nichts von dem, was uns vor die Augen und Ohren kommt, in unser Inneres gelangen.
Das mutet ja eigentlich wahnsinnig zeitgenössisch an, wenn man sich vorstellt, jemand ist mit dem Laptop unterwegs und arbeitet jetzt im öffentlichen Raum und muss alle diese Nebengeräusche ausblenden, ausfiltern und muss erst noch hochkonzentriert sein.
Ja, ich glaube, wir üben das auch täglich, sofern wir solche Arbeitsschritte unternehmen in der Öffentlichkeit, dass wir zunächst einmal gestört und abgelenkt sind und dann aber versuchen, in diesem lauten Café oder in diesem Zugsabteil doch irgendwo so einen inneren Konzentrationspunkt zu finden, wo dann doch diese Schreibarbeit läuft. Ich kann allerdings nicht sagen, ob das dann in jedem Fall eine literarische Schreibarbeit ist.
Nun gibt es ja die Vorstellung vom Dichter, der sein Bett gar nicht verlässt und der eigentlich im Bett schreibt, und dann ist der Arbeitsort das Bett und dann sind wir nochmals an einem anderen Ort. Wie ist es diesbezüglich?
Ja, es braucht natürlich, wenn man ein Arbeitszimmer hat, auch etwas wie Bequemlichkeit, etwas Ideales, das man auf sich selber anschafft oder auf das man zurückgreifen kann, sei es, weil man erschöpft ist oder alkoholmäßig zu viel Intus hat. Und es hat schon sehr früh, also mit dem Beginn eigentlich dieses Arbeitszimmers als entwickelnder Raum im 14. Jahrhundert, hat man eigentlich schon das Bett oder die Liege mitgedacht im Raum, weil das eben so etwas wie ein Garant ist auch für Erholung nach häufig sehr anstrengender Schreibarbeit.
Ein solcher Schreiber im Bett war Marcel Proust. Es wird überliefert und Roland Barthes hat ein paar Zeilen darüber geschrieben.
Draußen leiden die Leute unter der Hitze. Doch er schreibt unter 7 Wolldecken, einem Pelz mit 3 Wärmeflaschen und Feuer, ganz abgesehen von mehreren Schichten Rasurellwäsche und Pyrenäenschafwolle auf dem Leib, schreibt also im Liegen mit einem schlechten Schulfüllfederhalter, das Tintenfass fast immer leer. Schreibt Seite um Seite in unbequemer und angespannter Haltung. Einzelne, auf dem Bett wie Riesenkonfetti verstreute Blätter, hat Schwierigkeiten, zu der geschriebenen Seite zurückzukehren, um sie noch einmal zu lesen oder zu korrigieren.
Also wird gleich eine Kritik mitgeliefert, nicht? Das Schreiben im Bett ist offenbar nicht so ideal, wie man sich das vorstellen könnte.
Es ist eigentlich auch ein Widerstand gegen überkommene Schreibhaltung. Also wenn man sich vorstellt, dass wie im Büro gearbeitet wird und wie man das dann vielleicht auch mit Büromöbeln kopiert hat, bürgerlich kopiert hat, so stellt man fest, dass sich speziell im 20. Jahrhundert sehr viele Autoren und Autorinnen herausnehmen, dass man eigentlich diese Möbel anders nutzt. Und zwar so, wie nun ein Schreibpädagoge sagen würde, ja, aber das gibt doch keine ideale Schreibhaltung oder keine ideale Schrift.
Inwiefern kann der berühmte Kaffeehausliterat auch noch zu einer eigenen Kategorie erhoben werden, nämlich, dass man eben im Kaffeehaus arbeitet und gar kein Büro braucht?
Ja, das ist eigentlich etwas Interessantes im 18. Jahrhundert, dass öffentliche Lese- und Schreiborte entstehen, wo man arbeiten kann, ohne dass sie einem selber gehören. Und man kann das an dem Autor Karl Philipp Moritz sehen, der so 1782 England bereist und völlig erstaunt ist, dass er in einem Kaffeehaus, in einem Coffeehaus, jemanden sieht, der Feder und Tinte verlangt vom Kellner und dort eine Predigt verfasst und anschließend das Mittagsmahl einnimmt und in die Kirche geht anschließend und die Predigt hält. Also für ihn ist das etwas sensationell Neues. Und daran sehen wir, dass dieser Raum, er lernt übrigens innerhalb einer Woche das selber auch. Er berichtet darüber, dass er in einem Kaffeehaus sitzt in Windsor und jetzt auch schreibe. Und daneben bemerkt er auch gleich, er werde gestört von Reisenden am Nebentisch, die Deutsch sprechen und nicht ahnen, dass er das alles versteht.
Ein Schreibort, den man vielleicht vergisst, wenn man sich diesem Thema etwas näher widmet, wie wir das hier machen in dieser Reflexe-Sendung über die Arbeitsorte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, ist ein solcher Ort, ist der Keller. Das ist erstaunlich. Da gibt es ja den berühmten Ludwig Hohl, also von Schweizer Seite, der tatsächlich in Genf in einer Kellerwohnung gelebt hat und gearbeitet hat. Aber es gibt auch noch einen Kafka zum Beispiel. Was hat der gesagt dazu?
Es gibt von ihm einfach einen Brief an seine Verlobte 1913, an Felix Bauer, wo er ironisch, aber auch durchaus in einem tragischen Sinn von einem Kellerbewohner von sich spricht, als Schriftsteller.
Liebste, oft dachte ich schon daran, dass es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raum eines ausgedehnten, abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer weit von meinem Raum entfernt hinter der äußersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlafrock, durch alle Kellergewölbe hindurch, wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde, aus welchen Tiefen ich es hervorreißen würde, ohne Anstrengung, denn äußerste Konzentration kennt keine Anstrengung. Nur, dass ich es vielleicht nicht lange treiben würde und beim ersten, vielleicht selbst in solchem Zustand nicht zu vermeidenden Misslingen in einen großartigen Wahnsinn ausbrechen müsste. Was meinst du, Liebste? Halte dich vor dem Kellerbewohner nicht zurück.
Also Kafka scheint sich selbst nicht ganz zu trauen, mit dieser Vision im Keller zu schreiben und dann aus der Tiefe des Kellers sozusagen auch die Tiefe seiner Gedanken holen zu können.
Es ist natürlich ein Bild, eine Metapher dafür, wie er sein Schreiben versteht. Und das gilt natürlich auch für viele, dass sie dieses Arbeitszimmer als Modell sehen. Sei es als Modell, was sie in ihrem Kopf haben, wie man zu schreiben habe, wie man das Schreiben anlege. Sei es als Bild, was ideal wäre, aber auch was unideal ist. Viele sprechen vom Studienkerker oder Thomas Bernhard vom Selbstgesprächskerker. Also das Arbeitszimmer kann auch etwas so wie ein Widerstandspotenzial werden, wo man sich ständig dran reibt.
Das wäre ja dann auch noch eine Art mönchischer Aspekt, also auch da wieder die Kargheit und so kommt nochmals zum Ausdruck in einem anderen Zusammenhang, ja.
Ja, kulturgeschichtlich muss man halt auch sagen, dass die Wohnungsmisere seit dem 16. Jahrhundert in Großstädten zumindest nicht ganz unschuldig daran gewesen ist. Also immer wieder haben Leute, die sehr wenig verdient haben und Autoren, Autorinnen haben dazu natürlich gehört, haben oder war man damals eben angewiesen auf billigen Wohnraum und Kellerwohnungen, aber auch Dachwohnungen, Mansarden waren diese billigen und sind sie bis heute zum Teil geblieben, diese billigen Wohnungen.
Sie geben mir das Stichwort, Severin Perik. Wir haben jetzt vom Keller, von der Kellerschreibstätte geschrieben und jetzt gehen wir hoch in die Mansarde. Das ist ja auch so eine Art Topos, wenn man ans Bild von Karl Spitzweg denkt, nicht? Also das ist verewigt worden und festgeschrieben worden. Aber das war für viele ein Ort des Schreibens und ein wichtiger Ort auch. Ja?
Er ist sogar sehr wichtig, weil er auch romantisiert worden ist, weil man gesehen hat, dass wer hoch oben im Dachstuhl haust, eigentlich ganz neue Ausblicke hat über die Dächer oder Balzac sagt über die Savannen von Paris. Denn mit diesem Blick hat man auch einen soziologischen Blick auf die untersten oder niedrigsten Segmente einer Gesellschaft im 19., 20. Jahrhundert, die als Taglöhner, als Dienstmädchen etc. gelebt haben und nur in den Dachstöcken die billigsten Wohnungen sich leisten konnten. Und da haben sozusagen Autoren das Proletariat oder Subproletariat getroffen.
Und gleichzeitig ist es ein Ort, ein erhöhter Ort, wo man eben runterblicken kann auf die Dinge und die Welt. Also ein Aussitz, wo das Spektrum dann natürlich entsprechend groß ist.
Ja, man ist da sehr nahe wieder, wenn man antik denkt, den Musen auf den Bergen Helikon oder auf dem Parnas. Und man kann auch hinunterspucken, wenn man Lust dazu hat.
Schließen wir unser Gespräch, Severin Perik, doch ab mit der Gegenwart, mit unserer Gegenwart und landen wir endlich beim Computer, weil das hat auch Konsequenzen auf den Schreibort. Was für welche?
Es ist vielleicht nicht ganz absehbar, weil bei Autoren, Autorinnen geht es ja relativ langsam, bis die neuen Medien überall sich durchsetzen. Also wenn wir heute solche Fotografien uns ansehen, ist ja immer noch interessant, dass ein Großteil einen leeren Schreibtisch vorweist, wo eigentlich eher eine Schreibmaschine aufzufinden ist oder sogar noch Stift und Papier. Die aber, die wirklich zum Computer greifen, die haben eigentlich bereits ein ästhetisches Problem gehabt und wahrscheinlich auch gelöst, nämlich diese ungeheuren Maschinen am Anfang, diese Ataris und Commodores und wie sie alle hießen, die waren ursprünglich auf den ersten sozusagen computerbereiten Autorentischen und die sind heute eigentlich, wenn man genau hinsieht, eigentlich alle durch Laptops oder Flachbildschirme ersetzt, sodass eigentlich das Arbeitszimmer wieder eine gewisse neutralere...
Eine Flexibilisierung, es gibt eine neue Mobilität, es gibt ein Arbeitszimmer, das überall sein kann.
Das ist natürlich auch eine Folge und eine wichtige Folge, dass jetzt der Arbeitsraum eigentlich nicht mehr notwendig irgendwo fixiert werden muss, dass man herumgehen kann, dass man außen und innen wieder trennen kann oder beziehungsweise nicht trennen muss. Ich denke, man kann heute sehen, dass im großstädtischen Kontext zumindest wieder so etwas wie ein modulares, flexibles, antikes Schreiben aufkommt. Man kann von Parkbänken über Bars, U-Bahnen bis hin zu Lesesälen schreiben und man trifft überall Recherchierende und Schreibende mit diesen Laptops. Und ich denke, das hat in der Tat diese fest fixierte Situation des Arbeitsraumes sicher aufgerissen. Also heute ist es auch möglich, beide Schreibhaltungen, das flexible, modulare und das feste an einem Ort verortete, nebeneinander zu kultivieren.
Ich möchte Sie, die Sie uns zuhören, entlassen mit einem Text von Reinhard Götz, der im Erzählungsband De Conspiratione auch etwas sagt über den Habitus des Autors, also wie die Umgebung und der Autor zu verschmelzen haben. Wie kamen Sie auf diesen Text, Severin Perik?
Ja, für mich ist Reinhard Götz ein sehr wichtiger Autor, unter anderem, weil er sehr tagebuchartig häufig Dinge beobachtet, Dinge beschreibt, die wir antreffen, natürlich dann auch in unseren literarischen Arbeitssituationen. Und in De Conspiratione hat er eben auch viele, auch Lesungen beobachtet, hat aber auch seine eigene Autorenarbeit, Schreibarbeit sozusagen gespiegelt. Und man sieht dort, was für inszenatorische Momente auch damit verbunden sind, die vielleicht bei anderen Schreibenden eher verborgen werden.
Martin hat zu Katharina gesagt, er muss das Gefühl haben, wenn er am Schreibtisch sitzt, das würde sexy ausschauen. Wie? Sexy? Hatte sie gefragt. Ja, sexy. Ob sie das nicht kennt? Nee, auf die Idee war sie noch nie gekommen. Er muss sich lässig angezogen fühlen. Das Zimmer muss aufgeräumt sein. Der Schreibtisch, der Computer, die Bücher um ihn rum, der Kaffee, den er trinkt. Er würde sich selber immer in einer Filmszene sehen beim Arbeiten. Katharina kam das komisch vor.
Ja, das lassen wir mal so stehen. Severin Perik, vielen Dank für diese Führung durch die Welt der literarischen Arbeitsorte. Hier arbeiten Schriftstellerinnen und Autoren. Das war das Thema heute in Reflexe. Unser Experte im Studio war Severin Perik. Er ist der Autor eines Buches zum Thema. Der Titel lautet »Am Schreibtisch großer Dichter und Denkerinnen – Eine Geschichte literarischer Arbeitsorte«. Der Verlag ist Rüffer und Rup.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.